Heute Morgen möchte ich euch mitnehmen nach dem Bibeltext Lukas 15, 8 bis 10, wenn das Suchen zum Finden wird. Danke auch für die Kollekte, für die Arbeit, in der wir stehen. Ein paar Sätze dazu. Wenn man rauskommt links, ist dann auch ein Tisch, wo ich einiges an Schriften mitgebracht habe, wo man Gebetsanliegen mitnehmen darf, auch den Jahreskalender als Gebetsleitfaden für dieses Jahr. Was natürlich uns schon ein bisschen bedrückt hat, vorige Woche, ist der Geländewagen, mit dem ein Team aus der Bibelschule in Jakutsk im fernen Osten Sibiriens sich wieder bereiteten für den Reise in den hohen Norden ans sibirische Eismeer zu den vergessenen Völkern, wo früher mal gläubige Häftlinge deportiert wurden, wir heute Erweckung haben. Vergangene Woche gab es einen Unfall mit diesem Wagen. Es ist zum Glück keiner zu Schaden gekommen. Bedeutet auch dann natürlich Reparatur, wenn wir das, was ihr mitgebt, dafür verwenden dürfen, sage ich jetzt schon Dankeschön. Georgien, erinnert ihr euch noch, 2008, der plötzliche Krieg über den Kaukasus, hat ein Echo und ein Fragen nach dem Wort ausgelöst, das alle Bibeln und Testamente in georgischer Sprache schon längst vergriffen waren. Wir konnten voriges Jahr nachdrucken, die Auslieferung von der Druckerei lief in der vergangenen Woche. Gott sei Dank. Und jetzt kommt es darauf an, dass betende Hände die Bücher begleiten, dass das Wort die Herzen erreicht. Das eigentliche im Reich Gottes kann man ja nicht mit Euro und Dollar finanzieren. Und darum bitte ich an dieser Stelle. Auch die Kinderarbeit, Kinderfreizeiten, die es laufen jetzt die Vorbereitungen für dieses Jahr und nicht zuletzt auch dann die Verfolgungssituation in Zentralasien, wenn das Wort sich Bahn bricht unter den Moslems. Darum habe ich kommende Woche in Berlin auch das Thema zu tun. Und danke für alles Mitbeten. Was uns die Gemüter sehr bewegt hat die letzten Wochen, ist ja die ganze Katastrophe in Kiew. Das haben wir in den Medien mitverfolgt. Und ich war sehr froh, als ich hierher fuhr, nach Hannover heute Morgen. Ich hörte dann über den Deutschlandfunk, dass Julia Timoschenko gestern freigelassen wurde und heute schon signalisiert, ja, sie will sich der vorgezogenen Präsidentschaftswahl stellen und sich zur Wahl stellen, obwohl sie gesundheitlich angeschlagen ist durch die ganzen Jahre der Gefangenschaft im Frauengefängnis in Charkow, das wisst ihr alles, und dass sie ja die Reformpolitikerin war 2004, um Reformen in Gang zu setzen und dass sie unter anderem sich einsetzte für die Straßenkinderarbeit und ihre Unterstützung den Gemeinden gab. Und das hatte Ärger gebracht bei den Altkommunisten im Parlament, dass sie dann auch über das ukrainische Fernsehen öffentlich damals gesagt hat, es ist zu viel kaputt gegangen durch den Kommunismus in unserem Volk und wir brauchen eine Erneuerung. Ob sie das politisch gesehen hat, wie weit sie Christus ihr Herz schon erreicht hat, wissen wir nicht. Aber sie war voriges Jahr sehr dankbar, als gläubige Schwestern sie im Frauengefängnis besuchten und ihr die russische Ausgabe von dem Buch von Dietrich Bonhoeffer, Widerstand und Ergebung aus der Zeit des Nationalsozialismus. Und dieses Buch hat sie mit großer Dankbarkeit gelesen. Also die Schriften und so weiter liegen da aus, wenn man rauskommt links. Und da liegt auch ein Faltblatt mit den Bibelfreizeiten, die unsere Mitarbeiter in diesem Jahr gestalten. Und die Themen liegen dann aus, wo man sich anmeldet. Und dass uns auch da betende Hände tragen. Dann einige neue Bücher, Zeit der Gnade für Kirgisistan, Mission unter den Moslems, Louis Belzer, sein Lebenszeugnis, einer, der unter anderen Vorzeichen als ich und doch ein ehemaliger Katholik, den Christus fand, 27 Jahre gelähmt durch ein Nervenleiden. Und Jakob Isor, ich habe schon beim Gespräch manchen kennen ihn noch, war der, der ihm behilflich sein durfte, sich von Christus finden zu lassen. Bevor wir jetzt das Wort betrachten, möchte ich doch noch mit uns beten. Wir danken dir, lieber Vater im Himmel, dass du das Beste gegeben hast zu unserem Heil, deinen lieben Sohn. Danke, Herr Jesus, für deine Zusage, jetzt bei uns zu sein, auch jetzt bei den Kindern zu sein in der Sonntagsschule. Segne sie, mach aus ihnen Zeugen der lebendigen Gnade und gib uns Gnade zum rechten Reden und Hören deines Wortes. Herr, schenk in unserem Volk und Land einen tiefen Hunger nach dir und deinem Wort. Und diesen Hunger schenke auch für die so Unruhe betroffenen Menschen in der Ukraine. Und dass du auch dort den Geschwistern heute gibst, in der Weitergabe deines Wortes, dass du Frucht schenkst für die Ewigkeit. Amen. Und nebenbei, die Ukraine ist ohnehin ein abendfüllendes Thema, habe ich mal eine Rezension gemacht. Die Wiege des Evangeliums, die Ukraine, die vor 100 Jahren mal Kornkammer Europas war. Lukas 15, die Verse 8 bis 10. Oder welche Frau, die 10 Drachmen hat, zündet nicht, wenn sie eine Drachme verliert, ein Licht an und kehrt das Haus und sucht mit Fleiß, bis sie sie findet? Und wenn sie sie gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und die Nachbarinnen zusammen und spricht: Freut euch mit mir, denn ich habe die Drachme gefunden, die ich verloren hatte. Ich sage euch, so wird auch Freude sein vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. In diesem 15. Kapitel beim Evangelisten Lukas finden wir drei Gleichnisse. Das eine Gleichnis des suchenden Hirten nach dem verlorenen Schaf. Das andere, der wartende Vater auf seinen verlorenen Sohn. Und dazwischen dieses Gleichnis. Alle Gleichnisse, wenn man sie bedenkt, haben ähnlichen Inhalt. Es geht um das Gleiche. Und warum hat Jesus nicht mit einem Gleichnis dieses Thema erörtert? Jesus saß mal wieder im Kreuzverhör mit den Schriftgelehrten und Pharisäern, so lesen wir es im zweiten Vers, und die machten ihm Vorwürfe: Dieser nimmt Sünde an und isst mit ihnen, das gehört sich doch nicht für einen rechtschaffenen Juden. Und dann entfaltet Jesus seinen Heilandsauftrag in diesen drei Gleichnissen. Sein Heilandsauftrag war nicht die Speisung der 5000, war auch nicht die Heilung eines Gichtbrüchigen, Auferweckung von Lazarus oder die Heilung eines Aussätzigen. Alles das hat Jesus getan, durch die Vollmacht seines Wortes. Er sprach und dann war es da. Jesus stand vor dem Grab von Lazarus. Nur drei Worte genügten: Lazarus, komm heraus. Und das Wort war der Befehl an alle sich verflüchtigen Moleküle aus dem sonst verwesenen Leib von Lazarus wieder zurückzukehren in den Organismus. Und der Organismus wieder in Gang kam, das Herz fing an zu schlagen und er konnte wieder atmen. Lebendig kam er aus dem Grab heraus. Dein und mein Sündenproblem war nicht durch ein machtvolles Wort unseres Herrn zu lösen. Und so hat, und so geht es hier in diesen drei Gleichnissen. Jesus vergleicht uns hier mit einem Geldstück. Warum? Dass Jesus unser menschliches Leben mit einem Schaf vergleicht, aus dem ersten Gleichnis, können wir nachvollziehen, wenn wir mal Schafe beobachten. Schafe haben ein sehr schlechtes Orientierungsvermögen, verlieren sich sehr schnell. Schafe sind auch nicht ausgerüstet von ihrem Schöpfer mit Abwehrmechanismen, dass sie wie Raubtiere angreifen können, schon mal auch nicht sich verteidigen können, sind immer unterlegen. Und wir Menschen, sind wir nicht auch hilfsbedürftig? Bitte schön, wie kamen wir denn auf die Welt? Im Kreissaal war ich bei niemandem von euch dabei. Bei unseren 8 Kindern war ich bei jedem dabei. Und durfte ich mit Freude dann ersten Tag das Kind auf den Arm nehmen und dafür danken und das Beten doch in Gottes Schutz und Bewahrung legen. Diese Tatsache hilft mir heute, wenn ich in meine Stresssituation komme. Das ist ein Thema für sich, auch im Blick für Jugendliche in der Zerreißprobe der Ideologien. Aber hier merken wir, wir sind sehr hilfsbedürftig, wenn wir auf die Welt kommen. Und wenn wir nicht die Pflege, die Säuglingspflege erlebt hätten als Säugling, hätten wir doch nicht lange überlebt. Und wenn wir alt werden, kommt Gebrechlichkeit. Und das ist auch eine Realität. Dann gibt es so eine Phase im Leben, wo man denkt, jung und dynamisch, ich kann ja alles, ich packe alles und ich brauche keinen anderen. Aber das kommt im Älterwerden, kommt die Ernüchterung. Wir brauchen den anderen. Und gut, wenn wir das auch als junge Menschen schon begreifen. Wir brauchen einander. Der Vergleich mit dem Schaf trifft zu. Dass Jesus unser Dasein vergleicht mit dem Sohn, der weggelaufen ist, dem das elterliche Haus zu eng war, zu stressig. Ich will mein eigener Herr sein. Ich will mir nicht mehr ein bevormunden lassen. Ich will selber entscheiden, was richtig und gut ist. Und hat jemand so eine Lebensphase hinter sich? Oder kennt jemand, der in dieser Lebensphase steckt, weggelaufen? Auch das gibt es, können wir gut nachvollziehen. Aber warum vergleicht uns Jesus unser Leben mit einem Geldstück? Man kann ja alles Mögliche verlieren, muss ich wenigstens von mir selber sagen. Betrachten wir ein Geldstück etwas näher. Ein Geldstück ist ja nicht nur ein rundes, kaltes Stück Metall. Mit dem gleichen Stück Metall, mit den gleichen Dimensionen und der gleichen Legierung kannst du nichts dafür kaufen, wenn nicht auf der einen Seite die Prägung darauf wäre, der jeweiligen Regierung, die diesem Stück Metall Kaufkraft verleiht. Die Autorität der Regierung steht dahinter. War das früher das Bild des Kaisers, hat jede Regierung ihr Emblem. Hat das mit uns Menschen etwas zu tun? Ja, auf jeden Fall. Vergegenwärtigung bei der Schöpfung können wir in 1. Mose 1 nachlesen. Geschaffen zu seinem Bilde. Besser übersetzt aus dem Hebräischen, geschaffen zu seiner Vergegenwärtigung. Das ist Sinn und Zweck unseres Lebens und Daseins. Den dreimal heiligen Gott vergegenwärtigen. Und wenn ich da auf mich selber schaue, muss ich manchmal ganz beklommen sagen, war ich nicht in meinem Leben manchmal eine erbärmliche Karikatur? Natürlich auch die Ernüchterung kommt und doch ist die Ebenbildlichkeit Gottes vom Schöpfer hineingelegt. Ja, da mag Einspruch geben. Ja, gilt das denn auch für einen, der auf der Gosse liegt oder der irgendeinem sich den goldenen Schuss gesetzt hat oder für einen Diktator, für einen Mörder oder auch für einen, der auf der Chefetagen unserer Konzerne rücksichtslos aus Gewinnmaximierung wegrationalisiert und Menschen wegfegt, ohne Rücksicht auf Verluste. ob dabei Menschen zugrunde gehen, auf Hartz IV landen, Ehen zerbrechen, Familien zerbrechen. Das stört doch die hohen Herren nicht. Und doch gilt es für jeden Menschen. Eine Begegnung in Kiew bei einer Predigerkonferenz saß ich neben einem ehemaligen Mörder, der heute in der Gefangenenseelsorge arbeitet. Oder in Hamburg, in St. Pauli, in Mitte der 90er Jahre, ich war zu der Zeit noch Jugendleiter in meiner Heimatgemeinde, hatten wir mit der Heilsarmee einen Einsatz in St. Pauli. Und St. Pauli-Insider sagen, es gibt kein Verbrechen in der Welt, das nicht pausenlos, hemmungslos, Tag und Nacht dort abgeht, alle möglichen Dinge. Und dann waren wir dann mit unseren jungen Leuten auf der Reeperbahn, haben wir dann Traktate verteilt zum evangelistischen Abend in der Coffeebar der Heilsarmee. Und dann vergesse ich den Abend nicht. Der Saal, ja etwa von der Größe wie hier, war voll. Und da hatten wir aus dem Milieu alle Menschen, ob es nun Zuhälter waren oder Drogenhändler, Prostituierte, alles. Und das Gespräch nach der Verkündigung, wo das Angebot gegeben wurde, zu Christus zu kommen, dann war das im Gespräch mit zwei Prostituierten, denen man die ganze Lebensbiografie schon am Gesicht ablesen konnte, ihre Verzweiflung auf der einen Seite. Und als sie ihr Herz öffneten für Christus und sich bekehrten, kam eine solche Wende in ihrem Leben, ein Strahlen über ihr Gesicht, da war ich total überrascht. Da merkte man, auch unter dieser Schmutzschicht, dieser armen Frauen, war die Ebenbildlichkeit Gottes wohl verschüttet, aber sie war da und kam dann zum Vorschein. Ebenbildlichkeit Gottes, zu seinem Bilde bist du und ich geschaffen. Drehen wir das Geldstück um, dann hat es einen Zahlenwert, auch eingeprägt. Weil wir täglich damit umgehen, wissen wir, wie viel wir dafür kaufen können. Wie viel wert ist der Mensch? In unserer Gesellschaft schwankt der Wert. Wenn wir studiert haben, wenn wir viel Geld haben, Karriere machen, ein großes Wissen haben, dann können wir über andere herrschen, andere schauen auf uns auf, man hat einen gewissen Respekt. Aber es kommt ein Knick in unserer Lebensbiografie. Plötzlich Krankheit, Not, Depression oder was auch immer. Wenn du plötzlich dann am Ende bist und nicht mehr kannst, giltst du auch nichts mehr in unserer Gesellschaft. Schlimm ist das, wenn du dann vom Arbeitsplatz gefeuert und rausgemobbt wirst. Schlimm ist es, wenn du noch aus der eigenen Familie verstoßen wirst. Leider auch aus Gemeinden verstoßen werden, auch solche Situationen. Auch das ist bekannt. Und doch brauchen wir die Hilfe. Wie viel wert sind wir? Es gab Zeiten, in denen der Mensch nur eine Nummer wert war. Mehr nicht. Das war im Nationalsozialismus, in den Konzentrationslagern, genauso wie in den sowjetischen Straflagern. Was bist du überhaupt noch wert? Schrie dann ein guter Freund von Jakob Iser, Jakob Janssen, Johann Janssen, der sagte mir, in der Untersuchungshaft, der Richter wollte mich zerstören. Und wütend sagte er dann im Verhör, weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich zu erschießen? Zieht seine Pistole heraus. Und dann steckt er die Pistole aber wieder weg. Nein, das werde ich nicht machen. Das kostet unserem glorreichen Sowjetstaat eine Kugel, sie an dich zu verschwenden, bist du nicht mal wert. Ich muss sehen, dass ich dich anders vernichte. So gehässig hat dieser Kommunist mit ihm gesprochen. Und Gott lenkte sein Leben ganz anders. Wie viel wert sind wir denn in den Augen Gottes? In den Augen des dreimal heiligen Gottes sind wir so viel wert, das können wir in 1. Mose 1 nachlesen, dass Gott, der Herr, uns Menschen seine Schöpfung anvertraut hat. Das war ein ungeheures Wagnis. Wusste denn unser Herr nicht, was die Menschen noch mit der Schöpfung machen werden? Natürlich wusste er das, aber er hat es getan, weil wir ihm so viel wert sind. Und er ging einen Schritt weiter, eine Spitze des ganzen Menschheitsgeschichte. Er gab das Beste weg. Mit der Geburt seines Sohnes im Stall zu Bethlehem. Gleich an, als ob Gott sagen wollte, hier, habt ihr euren Schöpfer, meinen einzig geliebten Sohn. Denn nach Hebräer 1, Vers 2 ist Jesus der ein Werkmeister der Schöpfung, der das ausgeführt hat, was der Vater wollte. Hier habt ihr meinen einzig geliebten Sohn. Macht mit ihm, was ihr wollt, mit eurem Schöpfer. Und nicht nur, dass Gott wusste, was die Menschen mit ihm machen werden, sondern es gab keine andere Alternative zu unserem Schuldproblem zu lösen. In dem Opfer seines Sohnes. Und das war nicht einfach so ein Weggeben, willenlos, planlos, sondern in 2. Korinther 5 lesen wir, Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber. Gott, Vater selbst, hat sich so identifiziert mit seinem Sohn, war auf Golgatha, als das Erlösungswerk geschah. So viel wert. Haben wir das begriffen, wenn wir beim Abendmahl gehen? Sind wir. Und darum kann auch der Apostel Petrus im 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 18 sagen, so viel wert sind wir in den Augen des dreimal heiligen Gottes, dass Gott dein und meine Schuld bezahlt hat mit dem Blut des Sohnes Gottes. Und das Blut des Sohnes Gottes mehr wert ist als alles Gold und Silber der Welt. Im Betrachten dieser Zusammenhänge merken wir in diesem Gleichnis, mit der Drachme oder dem Silbergroschen finden wir uns wieder. Wenden wir uns dieser Frau zu. Die Frau hat 10. Woher das Geld kommt, hat sie das verdient fürs Alter, um dann Altersversorgung zu haben. Ist das ein Erbstück? Woher das Geld kommt, lässt die Bibel offen. Eines ist klar. Sie verliert eines davon. Dann hat sie ja noch 9 übrig. Könnte man ja auch sagen, gute Frau, da musst du einfach ein bisschen Konsumverzicht üben, dass du mit 9 zurechtkommst. Tut sie aber nicht. Ihr war es so wertvoll, dass sie das sucht. Merken wir noch etwas anderes in dem ersten Gleichnis, erscheint der Hirte. Und Jesus sagt in Johannes 10, ich bin der gute Hirte. Jesus, der Sohn Gottes, finden wir im ersten Gleichnis. Im dritten Gleichnis finden wir Gott Vater. Die erste Person der Gottheit. Wer ist die Frau? Darf ich es wagen, uns damit zu vergleichen? Ein jeder, der wiedergeboren ist aus Wasser und Geist, der ein Kind Gottes ist und die Gewissheit des Heils in sich trägt? Gehe ich da zu weit? Betrachten wir, was hat die Frau? Die Frau hat das Licht. Und das Licht verkörpert die dritte Person der Gottheit, den Heiligen Geist. Psalm 119, 105 lesen wir, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und dein Licht auf meinem Wege. Und in Epheser 1, Vers 13 lesen wir, dass durch eine Wiedergeburt, Bekehrung durch den Heiligen Geist, wo uns das Gewissen erwacht, wir Sünden erkennen und den Heiland erkennen. Und in der Stunde der Umkehr, dann das Einziehen des Heiligen Geistes im Geschehen der Wiedergeburt eine Realität ist. Das Licht. Und darum ist dann, wenn wir gläubig werden, und so weiß ich es noch zu gut, wie das damals war, im Herbst 1970, Christus mich fand, wie man plötzlich mit anderen Augen die Heilige Schrift liest. Warum denn? Weil der Autor der Heiligen Schrift ist der gleiche, die dritte Person der Gottheit. Eingegeben, inspiriert durch den Heiligen Geist, haben heilige Männer Gottes geschrieben, getrieben durch den Heiligen Geist. Darum ist das Wort geworden. Und es ist die gleiche Person, die in der Wiedergeburt in unserem Herzen Wohnung gemacht hat. Nach Johannes 14, 23, wo Jesus sagt, und wir werden kommen und Wohnung bei ihm machen. Wohnung in dem Herzen des bußfertigen Sünders. Wenn das so ist, dürfen wir uns mit dieser Frau identifizieren, dann lasst uns mal dieser Frau genau betrachten, was sie tut. Sie nimmt das Licht und kehrt das Haus. Und ihr fehlt in diesem Text jede Zeitangabe. Wie viele Stunden, Tagen oder Wochen hat sie gesucht? Tatsache ist, sie gibt nicht auf. Ein wesentliches Merkmal, das wir von dieser Frau lernen dürfen, sie gibt nicht auf. Sie sucht. Nicht aufgeben hieß für mich, wenn ich aus dem katholischen Hintergrund, ich habe es von 1970 Christus mich fand und das Ringen und Suchen, und es war sehr bewegend, ein abendfüllendes Thema, wenn es geht um den Katholizismus, gehe ich da in Einzelheiten. Aber es ging durch tiefe Not und Schmerz, Tod, unheilbare Krankheit in meinem Elternhaus, um mich zu finden. Die Mühe, muss ich sagen, wie der Hirte nach dem verlorenen Schaf suchte, so kann ich die Jahre 68, 69, 70 da hinein finden. Dass es dann noch im Gebet des Glaubens und Helmut Frey, mein geistlicher Vater, er war Theologe in der kirchlichen Hochschule in Bethel, er sagte mir damals, jede Diskussion mit deinem Vater, lass das sein. Keinen Streit über die Kirche, über die Heiligen, über den Papst Maria, sondern über Respekt nach dem vierten Gebot deinem Vater gegenüber. Und das habe ich dann auch getan. Aber eines, was niemand nehmen kann in sehr schwierigen Situationen, das Gebet des Glaubens. Nie aufgeben. Das dauerte für mich 40 Jahre, bis am 21. Oktober 2010 an einem Abend mein Vater begriffen hat, wer Christus ist. Die Auslegung aus dem Römerbrief öffneten ihm da die Augen. Für mich so beglückend, dass ich sagen muss, 40 Jahre Gebet für deinen Vater waren doch nicht umsonst gewesen. Könnt ihr euch mal vorstellen, dass in diesen 40 Jahren ich manchmal resignieren wollte und aufgeben wollte. Auch das gibt es. Aber hier merken wir etwas von Wesentlichen. Wenn du im Suchen und Finden nach dem Verlorenen nicht aufgeben, ein entscheidendes Merkmal. Dann, wenn man sich das bildlich vorstellt, beim Kehren plötzlich das scheppernde Geräusch, da unter dem Dreckhaufen, da muss doch wohl meine Drachme liegen. Und sie hat sich ja wohl nicht davor hingestellt, jetzt Drachme, komm mal genauso wieder in meine Hand zurück, wie damals runtergefallen ist. Die Erdanziehungskraft lässt es physikalisch diese Theorie gar nicht zu. Obwohl ich davon überzeugt bin, Gott kann es. Hat er zu Elisas Zeiten Eisen schwimmen lassen können und konnte Jesus auch mit Simon Petrus über den See Genezareth über das Wasser laufen? Wenn das wäre, würde es hier stehen. Dass es hier nicht steht, ist der Beweis, die gute Frau wird sich gebückt haben. Ein zweites wesentliches Merkmal von dieser Frau im Suchen und Finden, das Bücken und Beugen, sich erniedrigen. Das heißt, wenn du mit verlorenen, verzweifelten, ob mit drogenabhängigen Leuten hier in Hannover zu tun hast oder mit Leuten, die depressiv daneben liegen, begebe dich auf Augenhöhe, lerne das, dich zu bücken und zu beugen, wie der barmherzige Samariter sich gebückt und gebeugt hat, dem Mann zusammengeschlagen, der sich nicht selber helfen konnte. Bücken und beugen, sich zu erniedrigen, um auf eigene Augenhöhe mit dem Verlorenen zu kommen, um das Herz des Menschen zu finden. Dann kommt der dritte Faktor. Sie hat dann sicherlich in dem Dreckhaufen herumgewühlt mit ihren Fingern. Das heißt, im Umgang mit depressiven Menschen oder mit kriminell gewordenen Menschen, egal was, kommt es dahin, dass du schmutzig wirst dabei. Selber Anfechtungen und Nöte durchmachen musst, wenn du mit Dingen konfrontiert wirst, wo du denkst, das halte ich nicht durch. Und wisst ihr, was wir da brauchen? Wir brauchen einander in der Fürbitte. Und dass ich dann weiß, wo kann ich mein Herz ausschütten, wenn es zum Verzweifeln bis überkocht und du selber in Anfechtungen und Versuchungen gerätst. Wir brauchen einander in Augenhöhe und nicht, dass einer über den anderen herrschen kann. Was, dir geht's dreckig, dann hast du es auch verdient. Das erlaubt die Lammesart nicht. Das habe ich sehr mir eingeprägt von Helmut Frey. Und sein geistlicher Vater war damals eben Pastor Fritz von Bodelschwingh. Von ihm diese Eigenschaft der Lammesart. Und die Lammesart, die Pastor Fritz damals hatte, in der Zeit des Nationalsozialismus, brachte das Euthanasie-Programm zum Stillstand, weil er eine Ebene fand, als Leiter der von Bodelschwingh'schen Anstalten, sich auf Augenhöhe mit Dr. Brandt, dem Leibarzt von Adolf Hitler, so auf Christus aufmerksam zu machen, dass das ganze Euthanasie-Programm von Berlin aus gestoppt wurde. Im Protokoll hieß es, es wird stillgelegt bis nach dem Sieg. Und Dr. Brandt, verantwortlich für die Euthanasie, war dann im Nürnberger Gerichtshof, vom Alliierten Gerichtshof zum Tode verurteilt. Und die letzten Worte vor seiner Hinrichtung von Dr. Brandt waren dann: Ihm ist nur einer in Deutschland begegnet, der ihn nachdenklich und unsicher gemacht hat als Nationalsozialismus. Das war Pastor Fritz von Bodelschwingh. Weil dieser Mann auf Augenhöhe mit Dr. Brandt gesprochen hat, nicht als Verurteiler und Richter. Und dabei sind der guten Frau die Hände schmutzig geworden. Und dann können wir uns vorstellen, dann hat sie sicherlich auch ihre Drachme gesäubert, steckte sie es jetzt zurück in ihre Geldbörse und ging ihrer Geschäftigkeit nach. Was machte sie? Sie lädt ihre Freundinnen und Nachbarinnen ein und sagt: Freut euch mit mir, denn ich habe die Drachme gefunden, die ich verloren habe. Ich sage euch, so ist doch Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Buße ist ein fröhliches Geschäft, sagte Martin Luther. Und zur Buße aufzurufen, ist sicherlich richtig. Und ist hier jemand unter uns, der im Zwiespalt ist, der mit Buße noch gar nichts anfangen kann, vielleicht auf Einladung von einem Bekannten, um endlich mal den, der mich eingeladen hat, mal hier zum Gottesdienst mal zufriedenzustellen. Ja gut, dir zum Gefallen komme ich mal heute mit, aber das war's auch. Es mag sein. Steht ja niemand von uns an der Stirn geschrieben, aus welchen Motiven du hier bist. Ist auch irrelevant. Christus, der gegenwärtige Herr, sieht dich und er meint dich. Und darum ist auch das, was Christus vollbracht hat am Kreuz, gilt auch für dich. Kommt zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Wie weit kann es gehen mit dem Suchen und Finden, mit dem Nicht-Aufgeben und sich bücken und beugen? Als ich damals in Kiew bei der Predigerkonferenz war, ist auch schon wieder 4 Jahre her, und mit dem neben dem ehemaligen Mörder saß, und dann frage ich ihn etwas über seine Lebensgeschichte, und da war ich doch ergriffen, wie unser Herr in seiner Gnade und Barmherzigkeit aus seinem kaputten Leben etwas Neues gemacht hat, dass ich aus dem Staunen da nicht herauskam. Ich möchte schließen mit einem Zeugnis eines Predigers, der ursprünglich aus Spanien stammte, Irino D'Abruzzo, der während der Zeit des Nationalsozialismus in eines der deutschen Konzentrationslager kam. Weil er sich nicht nehmen ließ, auch unter den anderen Häftlingen von Christus weiterzusagen, wurde er ständig gequält, Essensanzug, Schwerstarbeit bei Verletzungen, durfte er keine medizinische Versorgung bekommen. Schließlich wog er nur noch 45 Kilo. Wunden, verletzte Gliedmaße, und doch gab er nicht auf. Es kam dann der Weihnachtsabend 1943 im Konzentrationslager. Da beschreibt er, saß ich mit anderen Häftlingen zusammen und erzählte ihm von der Geburt des Heilandes Jesus Christus im Stall zu Bethlehem. Dann riss ein Offizier die Tür auf: Häftling Nummer 17531, das ist hier verboten, sofort zum Lagerkommandanten. Da musste der Bozzo zum Lagerkommandanten in seinem Büro, und dieser Mann saß vor einer festlich gedeckten Weihnachtstafel. So, Häftling Nummer 17531, jetzt steh mal hier neben. Und jetzt musste er als hungriger Häftling zusehen, wie der Lagerkommandant sich die besten Leckerbissen schmecken ließ. Dann meinte der Lagerkommandant: Ich muss schon sagen, der Bozzo, du glaubst immer noch? Ja, glaubst du auch immer noch an den Psalm 23? Kennen wir den Psalm? Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Die Gefühle, er hatte ja Hunger, bäumten sich auf. Und dann beherrschte er sich und sagte: Ja, auch heute glaube ich an den Psalm 23. Dann kam ein Offizier herein, brachte ein Päckchen. Der Lagerkommandant öffnete das Päckchen, da war Kuchen und Kekse drin. Dann sagte er: Der Bozzo, ich muss anerkennend sagen, deine Frau ist eine ausgezeichnete Bäckerin. Er sagte dann: Begriff ich nicht, was will er damit sagen, was soll das bedeuten? Ja, damit du weißt, was das bedeutet. Seit den ganzen Jahren du bei mir als Häftling bist, hat deine Frau mir regelmäßig, hat für dich Bäckchen geschickt, und der Inhalt hat mir immer gut geschmeckt. Da bäumte sich alles auf. Wo bitteschön bleibt man da mit diesem SS-Mann, die Ebenbildlichkeit Gottes, so gemein zu sein? Und dann bäumte sich alles auf. Und der Bozzo erinnerte sich an die ersten Worte unseres Herrn am Kreuz, als er zu seinem Vater betete: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Dann bat er doch: Darf ich einen Keks wenigstens anschauen? Er wollte schon nicht essen, aber wenigstens sich an die Opferbereitschaft, was seine Frau und die Kinder sich abgespart haben von der geringen Kriegsration, um dem Vater ein Geschenk zu machen. Und dieser gemeine Mann hatte nichts Besseres zu tun, als alles wegzuessen. Dann hat ihn dann der Lagerkommandant mit einem Fluch aus seinem Büro rausgejagt. Der Krieg ging zu Ende. Der Botz überlebte es. Auch dieses Konzentrationslager wurde von den Alliierten befreit. Die meisten SS-Männer wurden erschossen. Aber den Lagerkommandanten gelang es, mit einem falschen Pass unterzutauchen. Irgendwo in Deutschland. Und der Rino D'Abruzzo fing an zu suchen. Zu suchen und zu suchen. 10 Jahre lang. Dann 1955 war es soweit, er hat ihn wiedergefunden. Mit einem Bruder aus der Gemeinde kamen sie dann an die Haustür. Und da standen sie sich wieder gegenüber. Natürlich erkannte der ehemalige Lagerkommandant seinen Häftling nicht mehr wieder. Er war ja nicht mehr der ausgehungerte Häftling von früher. Wer sind Sie? Was wollen Sie von mir? Ich bin Häftling Nummer 17531. Erinnern Sie sich, Weihnachten 1943? Schreckensbleich, mit Angst in den Augen, sagte er dann, sind Sie gekommen, Rache zu üben? Und dass ich vor Gericht komme und als Nazi-Verbrecher die gerechte Strafe bekomme? Nein, sagte er, das habe ich nicht vor. Damals haben Sie meine Frau gelobt als gute Bäckerin. Und jetzt hat meine Frau für Sie einen Kuchen gebacken. Als Geschenk für Sie dürfen wir eintreten und den Kuchen mit Ihnen essen. Der arme Mann brach zusammen, weinte, hemmungslos. Er konnte die Welt nicht mehr begreifen. Wie kann denn so ein Mensch dazu kommen? Die Geste barmherziger Nächstenliebe. Wo hier merkte, der Botze war auf Augenhöhe mit diesem seinen früheren Kommandanten gekommen und erreichte sein Herz. Und als er dann sich beruhigte, durfte der Botze ihm das ganze Evangelium sagen. Und er und auch seine Frau bekehrten sich und fanden Frieden mit Gott. Können wir das nachvollziehen, dass da an dem Tag sich die Engel Gottes gefreut haben? Allerdings. Und so wollen wir das mitnehmen, wenn wir dieses Gleichnis betrachten. Wir sind gemeint und wir stehen hier mit in diesem Dienst. Durch den Heiligen Geist inspiriert und motiviert dürfen wir an der Rettung und dem Suchen des Verlorenen Anteil nehmen. Und wir merken in alle drei, in diesen drei Gleichnissen, Gott Vater, Gott Sohn und der Heilige Geist. Und als Christusgläubige sind wir nicht die unbeteiligten Zuschauer, sondern wir sind mit involviert und dürfen uns gebrauchen lassen. Gott segne und gebrauche uns dabei. Und merken wir diese Aspekte dieser Frau. Nicht aufgeben. Warum dürfen wir bitte schön nicht aufgeben? Weil unser Herr nicht aufgibt. Und darum haben wir kein Recht aufzugeben. Sich zu bücken und zu beugen, um auf Augenhöhe mit dem Verlorenen das Herz zu finden. Und auch nicht zu schade sein, wenn die Hände schmutzig werden. Und die jubelnde Freude und Dankbarkeit über die Rettung eines Verlorenen weitersagen. Nicht für uns behalten. Gott segne euch und setze euch zum Segen. Amen.